Die Frage, was im Nahen Osten geschieht, verweist uns durch Jesus selber in das Buch Daniel. Jesus sagt in der Ölbergrede in Matthäus 24, Vers 15 folgendes. Das sagt er seinen Jüngern. Im Hinblick auf die letzten Ereignisse der Welt und auch Heilsgeschichte. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, dem Propheten, geredet ist, an heiliger Stätte stehen sieht, wer es liest, der merke auf. Jesus zitiert hier nicht nur Daniel als Person, Daniel und das, was von ihm gesagt und geschrieben worden ist, sondern Jesus fordert uns auf, zu lesen und aufzumerken. Nun, wie David bereits sagte, das Alte Testament ist manchmal ein Stiefkind für viele Gläubige, weil sie sagen, es ist so umfangreich, es stehen so viele unverständliche Geschichten. Und bei den Propheten, da ist von so vielen Völkern die Rede, von all den Itern, Titern und Mietern, wie jemand mal so sagte, wer soll da durchsteigen? Jesus verweist uns also auf das Buch Daniel, es zu lesen. Wer hat es denn im Hinblick auf das Seminar heute und morgen Abend noch einmal gelesen? Einige haben es gemacht, andere noch nicht. Nun, dann würde ich raten, bis morgen das noch halbwegs nachzuholen. Denn die größte Gefahr ist das scheinbar Bekannte. Da verbergen sich dann so viele Dinge dahinter. Wir finden das Buch des Propheten Daniel nach den großen prophetischen Büchern Jesaja, Jeremia und Hesekiel. Das Buch Daniel wird von den Juden nicht direkt zu den prophetischen Büchern gezählt, sondern eigentlich zu den Geschichts- und Weisheitsbüchern. Das weist schon in eine bestimmte Richtung, die wir beachten müssen. Eine weitere Besonderheit ist, dass das Buch Daniel zweisprachig geschrieben ist. Aramäisch und Hebräisch. Hebräisch ist die Kultsprache des Judentums und Aramäisch ist die Umgangssprache in der damaligen Zeit. Dieser Wechsel zwischen den Sprachen deutet darauf hin, dass es Bereiche gibt, die stärker auf das Judentum ausgerichtet sind und Bereiche, die weiter in die Welt der Völker hineinreichen. Ein weiteres Merkmal, das Buch Daniel enthält eine Reihe biografischer Kapitel. Das heißt, Geschehnisse um Daniel und seinen Freundeskreis. Und das Buch Daniel enthält prophetische Kapitel, also die Heils- und Weltgeschichte betreffend. Wir wollen heute und morgen den Schwerpunkt auf die prophetisch-heilsgeschichtlichen Kapitel legen. Wir werden heute für den Einstieg ein klein wenig Kapitel 1 zur Hilfe nehmen müssen, um verstehen zu können, worum es geht. Aber ansonsten werden wir uns schwerpunktmäßig den prophetischen Kapiteln zuwenden. Heute Abend geht es um Kapitel 2 und Kapitel 7. Morgen Abend geht es dann um Kapitel 9 und Kapitel 12 im Schwerpunkt. Damit haben wir zwei Fixpunkte, weil sonst reicht die Zeit nicht, um das alles durchzuarbeiten. Daniel lebte im ersten Jahrtausend vor Christus. Daniel selber ist etwa 620 vor Christus in Jerusalem in einer fürstlichen Familie geboren worden. Daniel hat in seiner Jugend das Wirken des Propheten Jeremia miterlebt. Jeremia hat ja ernstlich gewarnt, dass Gott angesichts der Sünde, der Untreue und des Götzendienstes durch die letzten Könige Judas, dass Gott Israel und Jerusalem richten wird. Und er verstärkt das, was der Prophet Jesaja etwa 150 Jahre vorher bereits gesagt hat, dass Gott dieses Gericht über Juda herbeiführen wird durch das neubabylonische Reich Nebukadnezars des Großen. Das ist erstaunlich, denn zur Zeit Jesajas herrschen die Assyrer, ein Volk, das ein riesiges Weltreich erobert hatte und mit militärischer Gewalt herrschte. Jesaja spricht davon, dieses Reich wird zerschlagen werden durch einen kommenden Herrscher und sein Reich. Und durch dieses Reich und den Herrscher wird Gott Gericht üben. Jeremia war kein beliebter Prophet. Wenn ihr die biografischen Teile im Buch Jeremia liest, dann ist er wiederholt eingesperrt worden. Man trachtete ihm nach dem Leben, weil die Leute wollten seine Prophezeiung nicht hören. Wenn uns jemand das verkündigt, was wir hören wollen, dann nicken wir freudig. Aber wenn es etwas ist, dann ist es wie mit unserer Katze, die jetzt zwar sehr alt ist, aber da habe ich eines gelernt. Wenn man sie so in Richtung des Fellwachstums streichelte, dann schnurrte sie. Aber wehe, man streichelte und bürstete sie gegen den Strich. Dann drehte sie den Kopf hoch, um die ganze Empörung war zu sehen, und sie drehte sich wieder um, damit die Richtung wieder stimmt. Das ist auch das Verhalten der Menschen dem Reden Gottes gegenüber. Da in schwierigen Zeiten, so wie Jesus und Paulus es sagen, werden die Menschen sich solche Propheten und Lehrer suchen, die ihnen gefallen, die ihnen in ihren Erwartungen entsprechen, die also insgesamt positiv sind. Nun, ich bin immer für das Positive, aber nicht immer ist das das Richtige. Daniel hat also in seiner Jugendzeit den Dienst des Propheten Jeremia miterlebt und er muss entscheidend sein junges Leben geprägt haben. Denn als im Jahre 605 vor Christus, 2 Jahre nachdem die Babylonier das große Assyrerreich zerschlagen hatten, als jetzt die Babylonier unter Nebukadnezar nach Süden vorstießen und das Königreich Juda besetzten, da wird Daniel persönlich in die Ereignisse mit hineingezogen. Denn Nebukadnezar gibt den Befehl aus, dass unter den Juden Ausschau gehalten wird nach jungen Männern aus gut situierten Familien mit einer soliden Grundausbildung, mit einer guten Konstitution und gesundheitlichen, ja, Fitness würden wir heute sagen, um sie aus dem Volk herauszuführen, nach Babylonien und dort in einem dreijährigen intensiven Ausbildungsgang für die Verwaltung des Neubabylonischen Reiches geschult werden. Wir gehen aber einen kleinen Schritt zurück. Daniel hatte von früher Jugend auf gelernt, Gott ist der einzige Gott. Der Gott Israels ist der Schöpfer Himmels und der Erden. Der Gott Israels hat einen Bund mit Abraham gemacht und ihm versprochen, dass dieses Land seinem Volk für immer gehören soll. Und der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat Israel aus der Gefangenschaft Ägyptens geführt, ihm durch Mose das Gesetz gegeben und in König David, den Reichsgründer und Gründer der Hauptstadt gegeben und dann den Tempel unter Salomo, seinem Sohn. Die Juden waren also alle der Überzeugung, Gott ist auf ihrer Seite. Der Gottesdienst, wenn der vorschriftsmäßig läuft, wenn nach außen alles stimmt, kann gar nichts mehr schief gehen. Die Propheten vor Jeremia aber sagten, Gott sieht das Herz an. Gott schaut nicht die Formentreue an. Gott ist nicht beeindruckt von einem Traditionalismus, der uns Menschen so ungeheuer viel bedeutet. Nein, Gott kommt es darauf an, dass wir in innerer Treue zu ihm stehen. Das alles hatte Daniel gelernt. Und nun, er war nicht älter als etwa 15 Jahre, erlebt er die Erschütterung, wie jetzt die Babylonier das Königreich Juda besetzen, wie Jerusalem von den Babyloniern eingenommen wird, tributpflichtig gemacht wird, und wie er jetzt selber sozusagen als Geisel und Gefangener genommen wird, aus seinem Volk, aus seiner Familie und aus der gottesdienstlichen Gemeinschaft und in einem 1000 Kilometer Fußmarsch von Jerusalem nach Norden über Syrien, den Norden des heutigen Irak und dann südostwärts bis Babylon zum Zentrum des Neubabylonischen Reiches geführt wird. Ich möchte uns vor Augen stellen, wie diesem jungen Mann zumute war, herausgerissen aus der Familie, was bisher Heimat bedeutete. Jetzt herausgerissen aus seinem Volk und dem Bewusstsein, wir sind Gottes Volk. Und nun in der Erfahrung stehen, Gott hat sie in die Hand der Feinde gegeben und er selber muss in Gefangenschaft ziehen. Wir stoßen hier auf Bewährungsproben eines jungen Menschen von einer Tiefe und von einer Schärfe, die uns aufmerken lässt. Denn Daniel bleibt treu. Wenn es uns gut geht, eigentlich kein Kunststück. Wenn unsere Wünsche erfüllt werden, dann sagen wir, danke, lieber Gott, das hast du aber prima gemacht. Wenn es dann aber anders kommt, wenn es scheinbar aussieht, als würde alles gegen uns stehen, wenn nur noch die Treue gefragt wird und nicht mehr das Gefühl, dann zeigt sich, was wirklich im Leben ist. Ich denke, das ist eine Botschaft, die wir im Neuen Testament und auch heute hören müssen. weil wir viel zu sehr darauf ausgerichtet sind, dass Gott doch bitte so zu sein hat, wie wir es wünschen. Dass Gott aber Dinge zulässt, wie wir sie gar nicht wünschen, das will vielen gar nicht gefallen. Ist er doch unser Vater und unser liebes Papilein. Ich überzeichne mal bewusst, weil mir genügend Leute begegnen, die mit einem solchen Gottesbild durchs Leben gehen und dann scheitern, wenn es anders kommt. Wir wollen nicht vergessen, dass Glaube und Treue Zwillingsgeschwister sind. Das wird schon deutlich im Griechischen des Neuen Testaments. Gibt es nur ein Wort für Glaube und für Treue. Es gibt keinen Glauben ohne Treue und keine Treue ohne Glauben. Und das sehen wir jetzt im Leben dieses jungen Mannes ganz klar und im Bereich seiner Freunde. 1000 Kilometer jeden Tag unterwegs, nicht im Salonwagen, nicht First Class Flug Jerusalem, Babylon, sondern als Gefangener und jeden Tag die Frage, wo ist denn Gott? Wo ist denn der Herr der Ewigkeiten? Wo ist denn der Gott, der Jerusalem erwählt hat und Israel zum Volk seiner Heilsgeschichte gemacht hat? Daniel aber lebt, wie bereits der Psalmist Asaf gesungen hat. Dennoch bleibe ich stets an dir. Dieses Dennoch, das ist das Schlüsselwort für Glaube und Treue, für die Bewährung, in der wir bestehen dürfen. Aber nicht genug damit. In Babylon angekommen, muss er sich der strengsten Reglementierung unterwerfen in einem Intensivstudium während 3 Jahren. Muss er zunächst zu den beiden Sprachen, die er bereits spricht, Hebräisch als Sprache des Gottesdienstes und Aramäisch als Umgangssprache, muss er als nächstes Babylonisch lernen, um in den alten Archiven arbeiten zu können, dann Assyrisch lernen. Neben den hebräisch-aramäischen Schriftzeichen muss er die Keilschrift lernen, um in den Archiven zu arbeiten. Und im Weiteren kommt dann, als nach einer Zeit es zu einem Wechsel kommt, noch das Persische dazu. Neben dem Studium dieser Sprachen und der Schrift musste er jetzt Staats- und Verwaltungswissenschaften studieren, mit all den Anforderungen, die das mit sich bringt. Nebukadnezar war ein wirklich kluger Herrscher. Der hat nicht wie andere, wenn sie an die Macht kamen, alle anderen beseitigt und die eigene Familie versorgt. Sondern Nebukadnezar hat gesagt, ich will loyale Leute, die niemand anders verpflichtet sind. Und so hat er Leute herausgenommen aus ihren Familien, aus ihren Völkern, herausgenommen aus ihrem bisherigen Leben, sodass sie kein Beziehungsgeflecht mehr hatten, wo Intrigen Raum hatten, sodass sie darauf angewiesen waren, ihm in Treue zu dienen. Politisch ist das genial. Politisch ist das sehr klug und politisch zeugt es davon, dass dieser Mann einen sehr weiten, großen Horizont hatte, denn das Reich, das er im Weiteren eroberte und ausbaute, war ein Reich über viele Völker, Sprachen, Kulturen und geprägte Kreise von Menschen. Und da brauchte er Verwaltungsbeamte, die in all dem ihren Dienst aufs Beste tun konnten. Neben diesen beiden Bereichen Sprachen, Verwaltungs- und Staatswissenschaften musste Daniel, weil es damals dazugehörte, die Religionen studieren. Er musste die babylonische Religion studieren, die die Ursprungsreligion der Astrologie ist. Daniel musste sich mit all der Sternengläubigkeit des Alters befassen, mit der Konstellation von Mars zu Venus und von Merkur im Aszendenten zu dem und was das alles da an uraltem astrologischen Aberglauben gibt. Daneben musste Daniel die geheimen Praktiken der Magier studieren. Er musste die Zeichendeuterei studieren, denn er wird später zum Kreis derer gezählt, die Chaldäer, die Weise, die Magier, die Sterndeuter, die Zauberer genannt werden. Das zeigt uns eine zusätzliche Bewährungsprobe. Wie kann man als gottgläubiger Mensch in so einer Situation bestehen? Da muss man doch fliehen. Ja, aber wenn man nicht kann, wenn man da drin steckt und gezwungen wird. Hier zeigt sich wieder, wenn hier im Herzen, im Zentrum alles klar ist, dann kann man auch mit dem Kopf Dinge durchdringen, die einem sonst zur Gefahr werden. Ich habe wiederholt junge Menschen gefragt, soll oder kann ich dies oder jenes studieren, bis hin zur Theologie? Da habe ich gesagt, du kannst alles studieren, du musst nur im Herzen einen klaren Standpunkt haben. Erst wenn ich den Zirkel fest im Zentrum habe, kann ich einen großen Radius schlagen. Wenn ich aber selber in mir noch herumeiere und nicht weiß, wie, was und alles, dann ist natürlich das Schiffbruch erleiden vorprogrammiert. Und die Theologie und das Studium der Theologie an den Fakultäten, wie wir sie heute haben, ist mit der sicherste Weg, den Glauben zu verlieren. Wenn man nicht sehr klar weiß, worum es geht, und wenn man bereit ist, die Opfer zu bringen, die mit einem solchen Standpunkt verbunden sind. Das alles finden wir bei Daniel und seinen Freunden. Hinzu kam, dass sie am Tisch des Königs, das heißt von der Speise, essen sollten. Nun, das würde ja eigentlich für Qualität sprechen, aber Daniel wusste, diese Speisen waren zuvor den babylonischen Göttern geweiht. Und er sagte, das wollen wir nicht. Und dem zuständigen Beamten machte den Vorschlag, wir wollen bitte nur Gemüse essen. Also das ist keine Begründung für ein grünes Evangelium, wie heute einige spinnerte Christen das meinen. Nein, sondern es ist Ausdruck dieser klaren inneren Entscheidung. Und er sagt, eure Motive in Ehren, aber wenn ich das mache, dann kostet mich das den Kopf. Denn wenn ihr dann nicht so fit seid wie die anderen, Daniel sagt, probier's. Probier's eine Zeit und vergleiche. So geschah es. Und er stimmte zu. Und sie aßen nicht von der Königstafel, sondern sie aßen schlicht vegetarisch. Das ist, wie gesagt, nun kein besserer Weg des Heils. Und es gibt auch kein grünes Evangelium. Nochmal gesagt. Nach 3 Jahren aber, bei dem großen Staatsexamen, wo der König Nebukadnezar selber der Prüfungsvorsitzende ist, da stellt sich heraus, dass Daniel und seine 3 Freunde, Sadrach, Mesach und Abednego, dass die alle anderen bei weitem übertrafen. Warum? Weil Gott ihnen Gnade schenkt. Nun, ich möchte klarstellen, Gott schenkt Faulen keine Gnade und auch keine Weisheit. Es genügt nicht, nur ein Buch und das Kopfkissen zu legen und dann zu glauben, den Seinen gibt's der Herr im Schlafe. Sondern denen, die da hart arbeiten und an Gott festhalten, denen gab er Gnade, wie in Kapitel 1,17. Diesen vier jungen Männern, diesen, nicht den anderen, da gab's viele andere, diesen vier jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Weil Daniel kommt jetzt eine zusätzliche Gnade Gottes zum Tragen, eine prophetische Gabe. Nicht so sehr im Aussprechen der Dinge, sondern im Sehen der Dinge. Deswegen unterscheidet man im Hebräischen den Seher, der Dinge sieht, der einen Einblick hat, der göttliche Weisheit geschenkt bekommt. Und den Propheten, der redet von dem, was Gott ihm gezeigt hat. Daniel wird also nicht so sehr zu den Propheten gezählt, sondern zu den Sehern. Er bekommt nirgendswo den Auftrag, das, was Gott ihm zeigt, zu verkündigen. Sondern im Gegenteil, das, was ihm gezeigt ist, zu versiegeln, zu verhüllen, auf die Zeit, wenn es sich dann erfüllen wird. Also mit 18 Jahren zählt Daniel jetzt zu dem obersten Beraterstab des Königs, also zu dem Bereich derer, die jetzt den König in allen wichtigen Fragen beraten. Das sind die Wahrsagepriester, die Beschwörer, die Zauberer und die Sterndeuter. Nun, das ist nicht gerade die Wunschgemeinschaft, aber dazu zählt er. Daneben ist er mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt. Wir kommen jetzt zu dem Dienst aufgrund der Gabe, die er hat, in Kapitel 2 und in Kapitel 7. Zwischen diesen beiden Kapiteln liegen mehr wie ein halbes Jahrhundert. Das ist auch für manch einen wichtig in unserer Zeit, weil wir meinen, wo der ist ein Prophet, der jede Woche mindestens 2, 3 Offenbarungen hat, die er per E-Mail weltweit verbreiten kann. Wir haben heute leider eine Inflation dieser Dinge. Und beim inflationären Anwachsen der Dinge verliert sich auch der Wert. Wir in Deutschland haben eine Zeit gekannt, wo ein Brötchen 3 Milliarden Reichsmark kostete. Das ist Inflation. Und manchmal denke ich, im Prophetischen, was heute hier und da so von sich gegeben wird, haben wir eine ähnliche Entwicklung. Daniel hat hier eine Differenz von einem halben Jahrhundert zwischen diesen beiden Kapiteln, die dieselbe Thematik umfassen, nämlich die Thematik des Handelns Gottes mit Israel im Kontext der Weltgeschichte. Die Thematik, warum Daniel mit seinem Leben da hineinverwoben ist, warum um diese Zeit die Babylonier Juda besetzen, warum der Tempel zerstört wird. Mit 18 Jahren erlebt Daniel das indirekt mit. Wir lesen nämlich in Kapitel 2 Folgendes. Im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume. Nun, Träume haben wir alle. Von zu viel Sauerkraut, Kraut und Eiswein, vor ungünstigem Bett liegen und dann vor all den Träumen, wo wir Alltagsdinge verarbeiten. Und manchmal passt ja das Klingeln des Weckers morgens auch haargenau in den Traum hinein. Seltsame Beziehungen. Wir alle träumen. Neurologen, die das beobachten, die können ganz genau sagen, wann wir am Träumen sind. Dann beginnt nämlich hinter den geschlossenen Augenlidern der Augapfel sich unruhig zu bewegen. Das ist die sogenannte REM-Phase, Rapid Eye Movement aus dem Englischen, also schnelle Augenbewegung. Wenn man dann den Probanden weckt, dann holt man ihn mitten aus dem Schlaf. Wenn man das einige Zeit macht, und man hat es an Versuchspersonen ausprobiert, dann zeigt sich, Menschen, die nicht mehr träumen, geraten mit ihrem Nervenkostüm völlig durcheinander. Offensichtlich verarbeiten wir im Traum Dinge, die im Alltag noch offen bleiben. Diese Träume aber sind nicht gemeint, sondern ganz eindrückliche Träume, die weit über das hinausgehen. Das wusste man im Altertum. Und so rechneten die Herrscher damit, dass im Traum die Götter zu ihnen reden. Und hier heißt es, Nebukadnezar hatte Träume im Plural, so dass sein Geist beunruhigt wurde und sein Schlaf für ihn dahin war. Er wird wach und ihn erfüllt eine Riesenunruhe über das, was er geträumt hat. Und wie es üblich war, lässt er jetzt den ganzen Beraterstab der Wahrsagepriester, der Beschwörer, der Zauberer, der Sterndeuter, der Traumdeuter anmarschieren, damit sie ihm den Traum deuten. Und sie sagen, jawohl, sag uns den Traum und wir sagen dir die Deutung. Nebukadnezar aber war, wie gesagt, ein kluger Mann, und er sagte sich, wer weiß, was die mir anschließend erzählen. Ihr müsst mir den Traum sagen, dann glaube ich euch die Deutung. Weil er sagt, wenn die behaupten, die Deutung zu wissen, dann kann ich auch von ihnen verlangen, dass sie mir den Traum sagen. Das ist eine sehr ernüchternde und klare Betrachtungsweise bei Nebukadnezar. Dagegen protestieren diese Leute und sagen, nein, sag uns den Traum. Es gab ja Traumbücher, wo man nachschlagen konnte, was zum Beispiel ein laufendes Pferd bedeutet, eine heranziehende Gewitterwolke, ein Berg, ein Fluss und so weiter. Das war alles wie im Lexikon geordnet, also so ein Wikipedia der Traumdeutung im Altertum. Nebukadnezar sagt, nein, wenn ihr mir das eine nicht sagen könnt, dann glaube ich euch das andere auch nicht. Wenn ihr beides nicht könnt, seid ihr unnütze Fresser, dann brauche ich euch nicht. Und er befiehlt, diesen gesamten Beraterstab zu liquidieren. Das ist ein Stück unerbittliche Realität eines antiken absolutistischen Herrschers. Daraufhin wird der Leiter der Leib- und Palastwache ausgesandt, die ganze Korona zu verhaften, um sie dann dem Scharfrichter auszuliefern. So kommt dieser Offizier auch zu Daniel und zu seinen Freunden. Und Daniel fragt, was ist, was willst du? Ja, du gehörst dazu, du wirst mit einkassiert und hingerichtet. Ja, warum denn? Das zeigt, Daniel war gar nicht dabei. Die andere Gruppe hatte diese Newcomer, diese grünen Jungs, gar nicht zugelassen. Aber Daniel zählt dazu. Und er sagt diesem Offizier, gib uns und erwirke uns eine Chance bei Nebukadnezar. Wir wollen Gott fragen. Der Offizier ermöglicht das. Und Nebukadnezar stimmt zu, wenn auch verärgert. Denn die anderen wollten ja auch nur Zeit schinden. Aber er ist beunruhigt und neugierig und will wissen, was hat der Traum zu bedeuten, an den er sich so plastisch und drastisch erinnern kann. Und so stimmt er zu. Bis morgen. Daniel kehrt zu seinen Freunden zurück und sie schließen sich zu einer Gebetsgemeinschaft zusammen und bitten Gott um dieses doppelte Offenbaren, einmal des Inhalts des Traumes und zweitens der Bedeutung des Traumes. Und dann heißt es in Vers 19, darauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Also Inhalt des Traumes und Bedeutung des Traumes. Und wir lesen, da pries Daniel den Gott des Himmels. Und diesen Schlüsselpsalm der Herrschaft und Autorität Gottes, den möchte ich kurz lesen, weil uns das bereits ein sicherer Richtungspfeil ist auf das, worum es geht. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind dein. Alles andere zählt nicht, weder Traumbuch noch eigene Fantasie. Er ändert Zeiten und Fristen. Wir erfahren, es geht um Geschichte. Es geht um den Ablauf von Geschichte. Es geht um Veränderung in der Geschichte. Und es geht um Begrenzung von Geschichte. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt Macht, er entzieht Macht. Er lässt Reiche fallen und andere auferstehen. Er ist der Herr, er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Gott ist der, vor dem die Zukunft offenbar ist. Und er zeigt und gibt sie dem, dem er will. Er offenbart das Tiefe und Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Welch eine Dimension. Hier betet einer nicht, ich meine mir, mich segne uns vier, nicht? Sondern hier geht es wirklich darum, um die Belange Gottes. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbetet haben. Denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Prophetie und Offenbarung kann man nicht erlernen. Man könnte noch so viele Kurse besuchen. Das ist Gnadengeschenk Gottes. Lernen muss man den Umgang damit. In Demut, in Abhängigkeit von Gott und in Treue zu ihm. Nun am nächsten Tag gehen Daniel und seine Freunde, Daniel an der Spitze mit dem Offizier, zu Nebukadnezar, und stellt die Frage, kannst du mir den Traum und die Deutung sagen? Und Daniel sagt, das Geheimnis, das der König verlangt, das keine Weise, Beschwörer, Wahrsagepriester und Zeichendeuter dem König kundtun können. Da sehe ich geradezu die Zornesfalte auf der Stirn wieder sich aufwölben. Das habe ich gerade gestern gehört, mir langt's. Aber, fährt Daniel fort, es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Vers 28. Am Ende der Tage, also der Lauf der Geschichte bis ins Finale, bis in unsere Zeit und darüber hinaus. Und nun beginnt Daniel und sagt, König, du lagst auf deinem Lager, und in dir stiegen Gedanken auf, was wird jetzt weiter geschehen. Denn er hatte ein Riesenweltreich zerschlagen und hatte ein neues, größeres aufgerichtet, und die Frage war, wird mein Weltreich bleiben? Denn alle Herrscher wollen eine ewige Herrschaft. Selbst Adolf Hitler wollte das tausendjährige Reich. Knapp 12 Jahre hat's nur gehalten. Dir stiegen Gedanken auf. Was kommt? Und Gott hat dich wissen lassen, was geschehen wird. Und deswegen hat Gott es mir gezeigt, damit wir, und er bindet seine Freunde immer mit ein, dir die Deutung sagen, und dann kommt das Interessante, und du die Gedanken deines Herzens erfährst. Prophetie und Blick in die Zukunft ist niemals nur Befriedigung der Neugier, sondern ist immer ein Hineinleuchten in das Innerste unseres Lebens. Wer nur Prophetie studiert, um Neugier zu befriedigen, Wissen anzureichern, der versäumt das Wesentliche. Denn wenn Gott die ganze Zukunft kennt, dann sind wir Glas vor ihm. Dann sind wir aufgeschlagene Bücher, wo nichts verborgen ist. Und dann ist man nicht nur beeindruckt, dass Gott weiß, was kommt, sondern ist man tief gedemütigt, dass Gott weiß, wer ich bin und was in mir ist. Und so beginnt Daniel. Von Vers 31 an. Du, König, sahst ein riesengroßes Standbild. Eine Skulptur, ein Denkmal. Das Bild war gewaltig. Sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und das Aussehen war furchtbar. Nun, Nebukadnezar war nicht einer, der gleich vor jedem ein bisschen erschrocken war, aber das, was er sah, das flößte ihm Furcht ein. Das war nicht so eine kleine Skulptur. Das war auch nicht was, was man sich in den Garten stellt. Das war auch nicht irgendeine Skulptur aus einem Kunstpark. Das war eine gewaltige, kolossal Statue. Und sein Aussehen war furchtbar. Das Haupt, der Kopf aus feinem Gold glänzend. Die Brust und seine Arme aus Silber. Der Bauch, die Lenden, der Unterleib aus Bronze. Seine Schenkel aus Eisen. Die Beine. Seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Wenn ich das so lese, dann stelle ich mir vor, wie über das Gesicht Nebukadnezars das Erkennen ging. Und er sagte, ja, genau so. Und nun kommt der zweite Teil dieses Traumes. Der erste Teil ist statisch, gewaltig. Und der zweite Teil ist dynamisch, voller Machtwirkung. Du schautest. Eine ganze Zeit schaut auf diese riesige Statue, bis ein Stein losbrach. Und zwar ohne erkennbare Ursache durch einen Mensch oder andere Kräfte. Wenn wir den Text lesen, dann haben wir den Eindruck, als steht diese Kolossalstatue in einem großen Tal. Und vom Hang bricht jetzt ein kleiner Stein ohne erkennbare Ursache los, rollt auf das Standbild zu, trifft es an den Füßen und zermalmte das ganze Bild. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Zu Staub. Ein Haufen Staub. Und es kam ein gewaltiger Wind und fegte diesen Staub hinweg, wie auf einer Sommertenne, wenn nach dem Dreschen des Getreides nur noch die Spreu da liegt und der Wind sie fortträgt. Und es blieb der kleine Stein. Und dieser Stein begann zu wachsen, wurde größer und größer und größer, füllte dieses ganze Tal aus, füllte den ganzen Horizont aus, und es heißt, es erfüllte als großer Berg die ganze Erde. Könnt ihr nachvollziehen, welch ein Schrecken Nebukadnezar in der Nacht gepackt hatte? Und er sagt, genau so war es. Und Daniel sagt, das war dein Traum und nun die Deutung. Für Nebukadnezar ist zu diesem Zeitpunkt klar, der weiß den Traum, der weiß auch jetzt die Deutung. Nicht wie bei den anderen. Du, König, König der Könige, du bist das Haupt von Gold, dein Reich, das neubabylonische Reich der Jetztzeit, ist dieses goldene Haupt dieses Monumentalbildes. Nach dir wird ein anderes Königreich erstehen, geringer als du. Nun, wir wissen aus der Geschichte, dass im Jahre 539 vor Christus das neubabylonische Reich von den Medern und Persern zerschlagen wurde und die Perser in der Folge 200 Jahre lang im vorderen Orient herrschten. Daniel fährt fort und ein anderes, drittes Königreich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Das ist das Reich Alexander des Großen, das neugriechische Reich, das vom Jahre 331 ab das persische Reich zerschlug. Alexander startete mit 25.000 Soldaten in Griechenland, setzte mit seiner Flotte über den Bosporus von der Schiffsbrücke. Er warf die Fackel hinter sich und zündete die Schiffsbrücke an und gab seinen Soldaten das Signal, für uns gibt es nur einen Weg und das ist vorwärts. Zurück gibt es keinen Weg mehr. Und in drei großen Schlachten besiegt Alexander der Große das Heer der Perser, die 1,5 Millionen unter Waffen hatten, mit seinen 25.000 Makedoniern. Sein Reich wird dann aber von einem vierten Königreich, stark wie Eisen, zerschmettert, zermalmt. Und das ist das Reich der Römer, die 146 vor Christus aus dem westlichen Mittelmeer in das östliche Mittelmeer vordrangen und damit den gesamten damals bekannten Raum menschlicher Zivilisation beherrschten. Daniel fährt fort. und dass du Füße und Zehen teils aus Töpferton, teils aus Eisen gesehen hast. Es wird ein geteiltes Königreich sein. Wir wissen aus der Geschichte, Rom teilt sich in Ost- und Westrom. Kaiser Konstantin verlegt im 4. Jahrhundert die Hauptstadt von Rom nach Konstantinopel, dem späteren Byzanz und dem heutigen Istanbul. Ost- und Westrom teilt sich. Westrom wird Beute der Germanenstämme, die vordringen und eigene Reiche gründen. Ostrom besteht weitere 1000 Jahre weiter, bis gegen 1500 das osmanische Reich der Türken auch das zerschlägt. Das alles hat Gott Nebukadnezar gezeigt und Daniel offenbart es. Und dann fährt Daniel fort und sagt, es geht nicht nur um die Beine, sondern 10 Zehen, teils aus Eisen, teils aus Ton. Es wird ein gemischtes Königreich sein, zum Teil stark, zum Teil zerbrechlich. Und die 10 Zehen deuten darauf hin, dass auf dem Boden dieses Reiches ein Staatenbund entstehen wird. Und dieser Staatenbund im Rahmen des Römischen Reiches wird gegen Ende der Zeit entstehen. Das wird nämlich in Vers 44 deutlich. Und in den Tagen dieser Könige, dieses 10er-Staatenbund, wird der Gott des Himmelreichs ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört wird. Und dieses Reich Gottes, Herrschaft Gottes auf der Erde hat sich bis heute noch nicht erfüllt. Denn Gemeinde Jesu und Reich Gottes ist nicht Reich von dieser Welt, das sagt Jesus. Und alle Ansprüche, die Herrscher, die Kirchen erhoben haben, wir richten Gottes Reich auf der Erde auf, ist Anmaßung und Täuschung. Und bis heute gibt es die Ideen, Kingdom now, Königsherrschaft jetzt. Irrtum hoch 3. Das alles wird erst geschehen, wenn am Ende der Zeit dieses Reich aufgerichtet wird, durch den Gott das Heil wirkt, den Messias und den Retter Jesus Christus. Und wenn er wiederkommt und sein Reich aufrichtet, dann und jetzt auf einmal taucht in der Prophetie Israel auf und damit wird es höchst interessant für uns. Und in den Tagen dieser Könige, Vers 44, wird der Gottes Himmelreich ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Keinem anderen Volk kann sich nur auf Israel beziehen, da Gott in der Heilsgeschichte sehr ausdrücklich zwischen Israel und Nationen unterscheidet. Dass also am Ende Gott Heils- und Weltgeschichte mit Israel machen wird. Und dabei wird er all jene Königreiche zermalmen und vernichten. Alles, was jetzt gewaltig und riesig dasteht. Ob China, das zum Giganten herangewachsen ist. Um Indien, das auf dem Sprung steht. Um Europa, das sich formiert auf dem Boden des alten römischen Reiches als Staatenbund, um den Nachfolger anzutreten. Auch die USA, die sich bis heute noch für den Weltpolizisten halten. All diese Reiche werden zermalmt und vernichtet. Was immer vorher in der Geschichte geschehen ist, das ist kein Vergleich zu dem, was in der letzten Zeit kommen wird. Und es heißt weiter, selbst aber wird es ewig bestehen. Dieses Reich Gottes, das Millennium, das tausendjährige Reich, ist die Erfüllung der Versprechung, die Gott Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat. Das ist die Erfüllung der Verheißung, dass aus dem Samen Davids, aus seinem Geschlecht, ein ewiger Herrscher kommen wird. Das wird sich in Jesus Christus erfüllen. Und wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, nicht durch Hände, und all diese Königreiche zermalmt, so wird es am Ende sein. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Nebukadnezar bekommt den Blick über mehr als 2500 Jahrtausende bis in unsere Zeit und darüber hinaus. Wenn wir einmal kurz innehalten, wenn wir den Blick wieder in den vorderen Orient richten, wenn uns wieder bewusst wird, dass der Druck auf Israel ständig zunimmt, dass die Sanktionen der EG, der Europäischen Gemeinschaft gegen Israel sich mehr und mehr zuziehen, dass immer mehr Staaten die Handelsabkommen mit Israel aufgrund der Verknüpfung mit dem Palästinensergebiet, wie sie sagen, dass diese Verträge aufgekündigt werden und anderes mehr. Bitte beachtet die Entwicklung in der nächsten Zeit. Es formiert sich ein weltweit zunehmend organisierter Widerstand gegen Israel. Die UNO hat den allergrößten Teil der Resolutionen, die sie verfasst hat, gegen Israel verfasst. Nicht gegen Nordkorea. Nicht gegen all die anderen Tyrannen der Erde. Nicht gegen den Völkermord, nicht gegen das, was in Syrien geschieht, gegen Israel. Warum? Weil Gott mit diesem Volk Heils- und Weltgeschichte macht. Und am Ende wird die gewaltige Skulptur der Weltgeschichte und der Macht der irdischen Völker letztlich zerbrechen an dem kleinen Stein, den Gott loslöst. Mit Israel und in dem Wiederkommen Jesu Christi am Ende der Zeit. Welch eine Perspektive! Darüber haben zu allen Zeiten nachdenkliche, demütige Menschen nachgedacht und haben versucht, das einzuordnen. Nebukadnezar erkennt das absolut an. Er ehrt Daniel und seinen Gott und überhebt ihn über alle anderen Berater. Und nun machen wir einen Sprung ein halbes Jahrhundert weiter. Wisst ihr, Gott hat gar nicht all die Zeitprobleme wie wir. Wir und unsere Uhren, das ist ja sowieso ein Problem. Wir stehen ja unter diesem Diktat, Tick-Tack, Tick-Tack, ob analog oder digital, bei uns rennt die Zeit und all die Dinge, wie wir sind. Bei Gott ist das anders. Zeit zählt Gott nicht quantitativ nach der Menge. Wie viele Sekunden, wie viele Minuten, wie viele Stunden, wie viele Tage, wie viele Wochen, wie viele Monate, wie viele Jahre, wie viele Jahrzehnte, wie viele Jahrhunderte. Nein, Gott zählt die Zeit qualitativ, das heißt nach der Fülle, die geschehen. So sagt die Bibel, bei Gott sind 1000 Jahre, wie ein Tag. Und ein Tag wie 1000 Jahre. Da vergehen 1000 Jahre Menschheitsgeschichte und die Geschichtsbücher sind voll. Und Gott sagt, da und? Was ist das? Und dann kommt eine Zeit, die ist so kurz, Die Prophetie nennt die Zeit den Tag des Herrn. Das ist kein 24-Stunden-Tag, das ist kein Schabbat, das ist nicht irgendetwas, sondern das ist eine bestimmte Zeitdauer im Heilsplan Gottes, das werden wir morgen Abend sehen, mit der letzten Jahrwoche. Da geschieht mehr als in all den Jahrhunderten und Jahrtausenden vorher. Und so ist Daniel 50 Jahre treu im Staatsdienst. Vergesst nicht, Daniel hat die Zeit nicht in einer Ferienwohnung am Meer verbracht. Daniel war auch nicht in einer Klosterklause. Daniel stand mitten im Alltagsleben, mitten unter all den Intrigen der Berater, die ihn kaltstellen wollen und all diese Dinge, aber in einer überragenden Treue, dass keiner der folgenden Herrscher auf ihn verzichten kann. Er steht im Dienst von 5 Königen, 2 Vizekönigen. Er steht im Dienst 2er großer Weltreiche und seine Qualität ist unerreichbar. Man kann nicht auf ihn verzichten. Und so wollen wir noch einige Minuten auf Kapitel 7 wenden. Im ersten Jahr Belshazzars, des Königs von Babel. Das ist jetzt gegen Ende des Neubabylonischen Reiches, 549. 10 Jahre später haben die Perser alles übernommen. Sah Daniel einen Traum. Er ist jetzt circa 70, 75 Jahre alt. Und auch er ist zutiefst erschüttert von dem, was er sieht. Aber er berichtet es und es wird niedergeschrieben. Und Daniel sprach, ich schaute mein Gesicht in der Nacht und siehe, die 4 Winde des Himmels wühlten das große Meer auf. Hier haben wir das Sprache der Antike und Sprache der Prophetie. In der Antike bedeuteten die 4 Winde der Himmelsrichtungen. Diese Winde, die aus immer wechselnden Richtungen kamen, keiner konnte genau sagen, warum, aber sie waren da in ihrer ganzen Macht und Wirksamkeit. Und so wie Wind auf die Meere einwirkt und das Wasser zu riesigen Wellenbergen türmt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einem Schiff einen Sturm erlebt habt. Bei einer Berufsausbildung im Hamburger Hafen habe ich einige Probefahrten in der Nordsee gemacht und ich kann mich noch an eine erinnern. Da war das Wasser sehr bewegt und ich stand an der Reling und schaute raus und es ist faszinierend. Wo eben noch ein hoher Wellenberg war, ist im nächsten Augenblick ein tiefes Tal. Und wo eben noch das tiefe Tal war, ist im nächsten Moment ein hoher Wellenberg und das Ganze rollt dahin. Und wird zu einem Bild der Geschichte mit dem Auf und Ab von Reichen in Aufstieg und Fall. So sieht Daniel es, die Geschichte des Völkermeeres, denn so wird in Offenbarung 17, Vers 15 gedeutet, die vielen Völker an dem Wasser, an den Wassern. Und nun sieht Daniel 4 große Tiere, aus dem Meer aufsteigen. Das sind nun keine Tiere, die wir in der Zoologie, in Fachbüchern beschrieben und im Zoo sehen können, sondern das sind Bilder, das sind Wappentiere der Heraldik. Die Heraldik, das ist die Wappenkunde der Herrscher, der Staaten, die für ihre Flaggen solche Fabelwesen haben. Wir haben ja auch einen Adler, der im Bundestag so eine breite Glucke ist und an den Dienstfahrzeugen so ein verhungerter Raubvogel da. Und wir merken, das alles ist stilisiert. England hat dort dann den Löwen, die Amerikaner den Seeadler, bei Russland indirekt den Löwen. Und so sind alle Herrscherhäuser und alles zuzuordnen. Das ist seinem Altertum so. Und unter diesem Bild verstehen wir, 4 große Tiere stiegen aus dem Völkermeer auf, jedes verschieden wie die anderen. Und sie werden beschrieben. Das erste war wie ein Löwe. Es steht nicht ein Löwe, sondern wie. Wie ist ein Vergleichswort. Denn das ist kein Löwe, es wird deutlich, er hat Adlerflügel. Eine solche Züchtung ist bis heute noch nicht geglückt. Ich sah, bis seine Flügel ausgerissen wurde, er von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf die Füße gestellt und ihm das Herz eines Menschen gegeben. Wir merken, es wird hier aus diesem Fabelwesen Bezug genommen auf Herrschaft und Demütigung. Das zweite Tier war einem Bären gleich, also kein Teddybär, sondern gleich. Und zwar worin? Es war auf einer Seite aufgerichtet, saß auf den Hinterpratzen und hatte drei Rippen in seinem Maul. Der Bär zählt ja in der Zoologie zu den gefährlichsten Raubtieren. Man sprach zu ihm, steh auf, friss viel Fleisch. Nach diesem Reich ein anderes, ein Leopard, das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken, das Tier hatte vier Köpfe und Herrschaft wurde ihm gegeben. Hier wird klar, das ist Bildsprache, vier Flügel, vier Köpfe. Und dann sieht Daniel ein viertes Tier, schrecklich, furchtbar, außergewöhnlich, stark, eiserne Zähne. Es wird gar nicht weiter beschrieben, weil es so schrecklich ist. Die Offenbarung verdeutlicht ein wenig mehr davon. Es war verschieden von allen Tieren, hatte zehn Hörner. Und während ich auf die zehn Hörner achtete, da wächst zwischen den zehn ein kleines hervor, reißt drei andere heraus, so dass jetzt nur noch acht da sind und das achte dominiert. Und das Ganze dauert. Dieses Sehen dieser Tiergestalten, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt an Tagen sich setzte, sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Wie, alles Vergleichsworte für die Herrlichkeit und Majestät Gottes auf seinem Thron, sein Thron Feuerflammen, dessen Rede ein loderndes Feuer, ein Feuerstrom floss und ging aus von ihm. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Ein Blick in die himmlische Welt, wo Gott auf dem Thron sitzt. Und dann ein Blick in die Richtergewalt Gottes. Bücher wurden geöffnet. Und ich schaute, bis das Tier getötet, bis dieses Reich, auch das letzte Reich, zerstört wurde. Und Daniel sieht weiter. Und ich schaute, Vers 13, in den Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Jetzt sieht er den Messias kommen. Jesus selber nennt sich in den Evangelien des Menschen Sohn. Das ist ein Messias-Titel aus dem Alten Testament. Und er kam zu dem Alten an Tagen. Das ist der Ausdruck für den Patriarchen. Und man brachte ihn vor ihm und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen, Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königreich wird nicht zerstört. Und dann empfängt Daniel die Deutung. Diese großen Tiere sind vier, bedeuten vier Könige und Königreiche werden aufstehen. Vers 18, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen. Wenn im Alten Testament und bei Daniel von Heiligen die Rede ist, sind weder Engel noch die Gemeinde gemeint, sondern immer Israel als das heilige Volk Gottes. Wer jetzt aufgemerkt hat, der merkt, das ist ja dieselbe Reihenfolge wie dem Nebukadnezar gezeigt. In dieser großen Vierteilung mit dem abschließenden Reich am Ende und dass dieses letzte Reich dann von Gott selber in seinem Sohn überwunden wird. Und dann sagt Daniel, gut, aber das vierte Tier, dann die Hörner auf seinem Haupt und das eine Horn, das möchte ich besser verstehen. Und dann wird ihm gesagt, wir können vergleichen, wie die 10 Zehen der 10 Staatenbund am Ende ist, so sind die 10 Hörner wiederum dieser Staatenbund. Aber jetzt erfahren wir zusätzlich, aus diesem Staatenbund kommt infolge eines Machtkampfes einer an die Spitze, der 3 andere ausreißt und dominiert, so wie das in der Politik an der Tagesordnung ist. Und diese Person, das Horn, im Weiteren wird es schnell personifiziert. Das redet gegen Gott, das maßt sich göttliche Herrschaft an. Und dieses Horn führt gegen die Heiligen Krieg, gegen Israel und das Volk Gottes und besiegt Israel. Wir erfahren den nicht gerade so erwünschten Sachverhalt, dass Israel zwar jetzt wieder im Land ist, dass Israel jetzt um seine Existenz zu ringen hat, dass Israel die verheißenen Grenzen noch längst nicht eingenommen hat und dass Israel nicht in der nächsten Zeit von Sieg zu Sieg schreiten wird, sondern immer stärker bedrängt wird und sogar besiegt wird. Da hilft auch alles Fahnenschwenken und Proklamieren auf Konferenzen nicht. Der Plan Gottes erfüllt sich, dass Israel noch einmal durch die größte Krise seiner Existenz gehen wird in der kommenden Zeit, die Zeit am Ende. Und wenn es hier aus ist, dann wird Gott eingreifen. Hier heißt es, ich sah, wie dieses Horn in Vers 21 gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte, bis er, der alt an Tagen war, kam und das Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde. Da wird er Israel retten. Da wird er Israel zu der verheißenen Herrschaft führen. Da wird Israel das Volk der Herrschaft Gottes sein, durch die er auch Gericht übt. Und dann wird ihm deutlich gemacht, das 4. Königreich am Ende wird verschieden sein von allem. Aus diesem Königreich werden die 10 Hörner als 10 Staatenbund auftreten, Vers 24. Und aus den 10 wird ein anderer sich nach ihnen erheben. Ein anderer, jetzt ist nicht mehr das Horn die Sache beschreibend, sondern der die Person beschreiben. Und dann heißt es, er wird sich erheben gegen Gott. Er wird Festzeiten und Gesetz ändern. Festzeiten und Gesetz haben es womit zu tun? Mit Israel und dem Bund, den Gott geschlossen hat. Mit den Tagen, die Israel halten soll, wenn wir nur an die Hauptfeiertage, Passa, denken. Laubhüttenfest, großer Versöhnungstag und die anderen gesetzlichen Regelungen mit alledem, diese Dinge wird er ändern, weil er Israel in seine Hand bekommt. Wenn diese Dinge verändert werden, dann setzt das was voraus? Dass am Ende der Zeit wieder ein Tempel da ist, dass am Ende der Zeit der mosaische Gottesdienst praktiziert werden wird oder begonnen wird zu praktizieren, dass aber dieser letzte Herrscher das verhindern wird, denn es heißt, sie werden in seine Hand gegeben. Das wird Gott so zulassen, wie er es zugelassen hat, dass Nebukadnezar Juda besiegte, Jerusalem eroberte und den Tempel zerstörte. Und dann heißt es, sie werden in seine Hand gegeben, eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Jeder Jude, der diesen Text in Hebräisch liest, liest ihn sofort als 3,5 Jahre. Und damit kommen wir zu der Zeit, die fortan in der Prophetie eine Rolle spielt. Im Buch Daniel und Offenbarung ist diese Zeit 11-mal erwähnt. 3,5 Jahre, 42 Monate, 1260 Tage oder 1290 Tage oder 1335 Tage, wenn wir die Dinge am Ende des Buches Daniel Kapitel 12 morgen Abend noch mal kurz anschauen. Das ist die Zeit des Endes und das ist die Zeit, wenn der Groll der Verwüstung an heiliger Stätte steht, wo Jesus sagt, wenn ihr das alles seht, dann merkt auf, was bei Daniel geschrieben steht. Dann liest es nicht nur, sondern begreift es und versteht es. Aber das 7. Kapitel schließt und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Nicht jetzt, sondern dann, wenn er wiederkommt und sie ihn als den Messias erkennen, wenn sie nach Zacharja 12 den sehen, in den sie gestochen haben, wenn er auch ihr Erretter wird, erst dann erfüllen sich die Dinge. Nicht jetzt. Viele euphorische Israel-Freunde werden in der Zukunft durch herbe Enttäuschungen gehen, dass die Inanspruchnahme der Verheißung für die Jetztzeit nicht in Erfüllung gehen, sondern die gegenteiligen Dinge geschehen werden. Alle Verheißungen an die Erzväter, an David und an Israel werden sich letztendlich in Christus Jesus erfüllen. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Warum übertragen wir diese Dinge immer so schnell auf die Gemeinde? Weil wir vergessen haben, dass die Gemeinde im Alten Testament noch gar nicht erwähnt wird. Die Gemeinde ist im Alten Testament ein Geheimnis, sagt Paulus in Epheser 3. Das war den Vätern verborgen, jetzt aber ist es offenbart. Die Gemeinde ist im Alten Testament noch nicht in der Form beschrieben. Das ist das Geheimnis, das Menschen aus Juden und Nationen in Christus Jesus in einem neuen Bund leben, zu seiner Gemeinde gehören. Aber das Alte Testament spricht davon, dass Gott den Bund mit Israel hält, dass Gott diesen Bund auch durch die wechselvollen Zeiten der Weltgeschichte aufrechterhält, bis hin zu der größten Krisenzeit am Ende der Zeit, wenn wir meinen, was jetzt, jetzt erfüllt sich ja gar nichts mehr, dass dann aber Gott eingreift. Israel rettet und sein Reich baut. Wenn ihr dieses seht, sagt Jesus, dann erhebt eure Häupter, wenn die Dinge beginnen. Denn die Zeit eurer Lösung ist nahe. Wir sind nicht involviert in diese Dinge, weil wir nicht zu Israel gehören. Manche wollen involviert sein und wandern dahin aus, weil sie näher sind, wenn der Messias kommt. Ja, aber dann müssen sie auch durch all das durch, was vorher passiert. Wir aber haben die Hoffnung, dass die Gemeinde aus alledem entrückt wird. Und so gilt das, was Paulus dem Timotheus sagt, dass wir die Schrift in gerader Richtung teilen, dass wir nicht nach Meinung und Gutdünken auslegen. Manche machen aus der Bibel richtig einen Schnittmusterbogen ihres eigenen Zuschnitts. Nein, wir müssen klar erkennen, was Gottes Plan ist. Und deswegen sagt Jesus, lest bei Daniel, merkt darauf. Und wenn ihr seht, dass die Dinge voranschreiten beginnen, erhebt eure Häupter. Wir leben in diesen Zeiten. Und ich muss kein Prophet sein, um euch zu sagen, wir werden in den nächsten Jahren zunehmend den Druck auf Israel erleben. Wir werden morgen Abend einiges sagen. wie sich der Nordriegel des schiitischen Fundamentalismus jetzt bildet, wie sich der Südriegel des sunnitischen Extremismus bereits abzeichnet und Israel mitten drin ist, bis der Höchste das Reich einnimmt. Das ist die Perspektive, die wir haben und unter der wir leben. So lade ich euch ein, nochmal, wenn ihr morgen Zeit habt, in Daniel zu lesen. Wenn ihr begrenzte Zeit habt, dann lest zumindest dann die weiteren Kapitel 8, 9, 10, 11 und 12, dann habt ihr einen Zusammenhang, weil ich morgen dann zusammenfassen werde und diesen Gedankengang, den wir heute Abend angerissen haben, weiter verfolgen. Ich möchte nun schließen und euch danken, dass mir bislang kaum einer Recht gegeben hat. Das ist zwar einerseits bedauerlich, aber andererseits für mich als Vortragenden beruhigend, weil doch offensichtlich Spannung und Interesse da ist, zu sehen, wie geht's weiter. Kommt morgen Abend wieder, bringt andere mit und erzählt ihnen noch, was ihr von heute behalten habt. Das ist gleichzeitig ein kleiner PISA-Test für euch. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, wir dürfen in dein Wort schauen. Und dieses Wort ist viel mehr als Buchstaben, als geformte Wörter, als menschliche Gedanken. Es ist göttliches Reden. Und du, der Ewige, der die Zukunft offen vor sich hat, ja, für den keine Zukunft Zukunft ist, sondern nur Gegenwart, du redest. Und so wollen wir unser Herz in Demut öffnen, wollen aufmerken, wollen dir danken, dass du in Jesus zu uns gekommen bist und dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Wir beten aber, Herr, dass doch dein Wille geschehe hier auf dieser Erde wie im Himmel und dass dein Reich kommen möchte. Und das beten wir auch für den Nahen Osten und die zunehmenden Spannungen, Herr. Wir empfinden das Leid dort mit und beten um Gnade für die Menschen in Israel und rings um Israel, ob es in Syrien, in Ägypten, im Irak, in den anderen Ländern ist, Herr. Wenn all das sich aufbäumt, lass die einzelnen Menschen Heil und Gnade erleben. Herr, Wegweisung durch dein Wort bekommen und wirkliche Gewissheit für Zeit und Ewigkeit. Wir danken dir, Herr. Amen.